Mit mir im Gespräch nun also Stella Ruttkart aus Freiburg. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Ejakulation, was ist das denn eigentlich ganz genau so grundsätzlich?
Ja, also schon mal eine wichtige Frage auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass es grundsätzlich eigentlich erstmal nur den Prozess beschreibt, wie Flüssigkeit aus Geschlechtsorganen hinausgestoßen wird. Und das kann dann natürlich zwischen den Geschlechtern Ähnlichkeiten und Unterschiede geben, aber an sich ist es erstmal, also Ejakulation, der Prozess, wie das Ejakulat, also die Flüssigkeit, austritt.
Nun ist es ja für viele Männer bzw. Menschen mit Penis Ejakulation und Orgasmus eigentlich dasselbe. Der Zeitpunkt, der Höhepunkt der Lust ist in der Regel identisch mit dem Abspritzen des Ejakulats. Gilt das auch bei weiblicher Ejakulation? Kann man das so gleichsetzen?
Also bei weiblicher Ejakulation ist auf jeden Fall Orgasmus und Ejakulation nicht unbedingt gleichzusetzen. Kann durchaus sein. Es ist aber an sich kein Prozess, der verknüpft ist. Und das wäre bei sogenannter männlicher Ejakulation tatsächlich auch der Fall. Also dass es eher etwas ist, was erlernt wurde, gleichzeitig zu ejakulieren und zu orgasmieren, weil das halt auch so, ich sag mal, kulturell und in den Medien und in so den ganzen Diskursen einfach so verankert ist, dass das so der Glaubenssatz ist, Männer orgasmieren und ejakulieren gleichzeitig. Und es kann aber tatsächlich auch wieder verlernt oder umgelernt werden. Und genauso wie dann bei der weiblichen Ejakulation die Ejakulation nicht mit einem Orgasmus zusammenhängen muss, wäre das bei der männlichen Ejakulation auch der Fall.
Das finde ich spannend, weil also du studierst ja Gender Studies und die Gender Studies sind ja quasi dafür bekannt, so ja, Sachen, die man für selbstverständlich oder viele für selbstverständlich halten, zu hinterfragen und zu dekonstruieren. Und so war es auch bei mir. Ich habe vorhin nach Ejakulation bei Wikipedia gesucht und da schlägt dann Wikipedia zwei Seiten vor, einmal männliche Ejakulation und weibliche Ejakulation. Das sind dann zwei unterschiedliche Artikel in der Wikipedia und werden komplett grundsätzlich anders behandelt. Aber du würdest sagen, eigentlich ist das nicht so richtig, weil auch männliche Ejakulation eigentlich erlernt ist und wie sozusagen sie gesehen wird, nicht normal sein muss, oder wie?
Mhm. Ja, also finde ich auf jeden Fall spannend, dass du den Punkt der Dekonstruktion und Entselbstverständlichung ansprichst, also weil um genau solche Sachen geht es für mich bei dem Thema Ejakulation halt auch, also dass so diese Selbstverständlichkeit, dass Männer auf jeden Fall immer ejakulieren im Zusammenhang mit einem Orgasmus, diese Selbstverständlichkeit halt kann quasi auch entlarvt werden als gar nicht allzu selbstverständlich und eher als etwas kulturell hergestelltes, produziertes, konstruiertes. Da ist halt dann gerade jetzt in Bezug auf das Thema Ejakulation auch wichtig mitzudenken, dass es oder mitzusagen, dass es auch die verschiedensten Formen der Injakulation oder Rückwärtsejakulation gibt, was bei vielen Menschen mit Vulva oder vulva-ähnlichem Geschlechtsorgan quasi passiert, dass die Flüssigkeit, die in der weiblichen Prostata produziert wird, nicht nach außen abgegeben wird, sondern zurückgeleitet wird über die Harnröhre in die Blase und dann beim nächsten Klogang ausgeschieden wird. Und ähnlich kann es auch bei der männlichen Ejakulation passieren, dass die Ejakulation nicht nach außen abgegeben wird, sondern nach innen und dann mit dem Urin zusammen wieder ausgeschieden wird oder tatsächlich gar nicht erst den Samenleiter hochsteigt und dann im Hohn bleibt und da wieder abgebaut wird. Und das sind so die verschiedensten Arten, auf die Ejakulation stattfinden kann oder verschiedenste Ejakulationspraktiken, die zur heutigen Zeit in unserer heutigen Kultur auf eine bestimmte Art halt passieren, aber theoretisch gesehen auch ganz anders sein könnten und wenn wir uns die Geschichte angucken, auch schon mal anders waren.
Ja, ein wichtiger Bereich, in dem diese Kultur ja reproduziert wird oder der Blick von Sexualität geprägt wird, sind Pornos, ist Pornografie. Im Internet findet man auch immer wieder diesen Begriff Squirten, also Abspritzen bei Frauen. Das ist auch so dann so eine ganze Unterkategorie auf so Mainstream-Pornoseiten. Da sieht man dann eine recht große Menge an Flüssigkeit auch aus der Vulva herausspritzen in diesen Videos. Zeigen die Pornos an der Stelle denn wenigstens da mal ein realistisches Bild, also von diesem Squirten und ist Squirting und Ejakulation überhaupt dasselbe? Ist das einfach nur der englische Begriff dafür? Das ist für mich irgendwie noch ein bisschen unklar.
Also generell würde ich auf jeden Fall sagen, dass Squirten und weibliche Ejakulation schon sehr ähnliche Prozesse sind oder in dem Fall auch als dann quasi einfach die englische Übersetzung von dem deutschen Begriff weibliche Ejakulation gedacht werden kann. Und ob Pornografie da ein realistisches Bild zeigt, wage ich zu bezweifeln. Also es kann schon je nach physiologischer und anatomischer Veranlagung können schon auch große Mengen Flüssigkeit ausgeschieden werden, entweder durch die Ejakulationslöcherchen oder durch die Harnröhre. Und da kann es schon auf jeden Fall zu mehrere, also zu großen Mengen kommen. Tatsächlich wird zum Teil auch von 1 bis 2 Litern gesprochen, dass das möglich wäre, theoretisch zu sehen. Aber im Porno ist es natürlich dann trotzdem immer sehr überzogen dargestellt. Und meistens irgendwie verbunden mit einem Superorgasmus, der irgendwie besser zu sein scheint mit Ejakulation als ohne. Und natürlich auch da wieder sehr von der Perspektive eines männlichen Blicks ausgeschaut wird. Und da fände ich es tatsächlich auch spannend, halt nicht nur zu gucken, wie weibliche Ejakulation oder Squirting im Mainstream-Porno dargestellt wird, sondern auch männliche Ejakulation. Also was sagen da pornografische Bilder von, wie Männer in Pornos ejakulieren, aus welchen Positionen heraus und auf welche Körperteile von anderen Menschen? Also was sagt das über ein gewisses Dominanz- oder beziehungsweise sogar Herrschaftsverhalten aus?
Dann nochmal, um den Bogen zu spannen, hast du jetzt ja viel darüber erzählt, das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Gibt es denn Techniken, wie ich als Frau Sternchen, also als Mensch mit Vulva oder Vulva-ähnlichem Geschlechtsteil, wie du gesagt hast, zur Ejakulation kommen kann? Ist das biologisch vorbestimmt? Manche können genetisch bedingt und andere nicht? Oder was sagt denn da die Forschung zu oder deine Beschäftigung mit dem Thema?
Also generell ist es so, dass alle Menschen mit Vulva oder alle Vulven in dem Fall genauso die physiologische Fähigkeit zu ejakulieren haben wie Menschen mit Penis. Und die Tatsache, dass halt viele Frauen nicht ejakulieren oder nicht gelernt haben zu ejakulieren, hat tatsächlich eher psychologische Gründe. Also dass es oft verknüpft ist mit Urin oder auch das Gefühl, ejakulieren zu müssen, sehr schnell verwechselt oder gleichgesetzt wird mit dem Gefühl, auf Klo gehen zu müssen. Und genau, an sich ist es auf jeden Fall biologisch, wenn wir jetzt diesen Begriff verwenden wollen, so, dass generell alle Geschlechter die Fähigkeit haben zu ejakulieren.
Und wie kann das erlernt werden? Gibt es da irgendwie Techniken oder ist das möglich?
Ich glaube, es hat ziemlich viel mit einem generellen Loslassen und Umdenken oder auch Umfühlen zu tun. Also wie schon gesagt, erstmal halt also, dass nicht direkt die Assoziation mit Urin oder Harndrang oder so entsteht. Das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess, wo es auch darum geht, dann den eigenen Körper intensiver wahrzunehmen oder einfach dann nochmal neue Dinge zu erspüren. Und natürlich gibt es dann auch bestimmte Techniken oder Praktiken, mit denen eine Ejakulation eher hervorgerufen werden kann, beziehungsweise die weibliche Prostata oder die Gehfläche stimuliert werden kann. Generell würde ich aber sagen, das ist halt jetzt nichts, was auf Knopfdruck passiert, sondern was, wo jede Person für sich irgendwie einen Zugang zu finden muss, lernen kann, loszulassen, wenn sie das möchte.
Ja, dieses Erlernen ist mit Sicherheit schwierig, weil diese Themen rund um weibliche Sexualität, Scheidenflüssigkeiten allgemein ja sehr tabuisiert sind. Da würde mich interessieren, wie kamst du denn dazu, da das Schweigen zu brechen oder hast du überhaupt mal ein Schweigen gehabt? Vielleicht hast du es ja auch gar nicht so empfunden. Wie hast du das erste Mal darüber gesprochen oder auch erfahren und dich selbst informieren können?
Ja, oh doch, ich habe tatsächlich, also würde ich schon sagen, dass ich auf jeden Fall auch mit einem Schweigen und einer großen Tabuisierung groß geworden bin und ich total krass finde, dass zum Beispiel in keinem einzigen meiner Biologie- oder Aufklärungsbücher, weder in der Schule noch in irgendwelchen Gesprächen mit dann Personen, die mich hätten aufklären können, dass es einfach dieses Wort weibliche Ejakulation nie gefallen ist, nie Thema war. In den ganzen anatomischen Abbildungen aus den Biologiebüchern war zu meiner Zeit noch nicht mal ein ordentliches Bild von einer Vulva oder einer Klitoris zu finden. Und dementsprechend dann halt auch erst recht nicht die Thematisierung von weiblicher Ejakulation. Und so war das dann für mich auch eine ziemliche, also nicht existentes Thema erstmal jahrelang, würde ich sagen, weil ich einfach nie mit in Berührung gekommen bin. Oder wenn dann nur unter dieser Squirting-Kategorie, die ich dann aus dem Mainstream-Porno kannte. Und dann habe ich tatsächlich über die Beschäftigung mit feministischen Themen, das Kennenlernen von sexpositivem Feminismus und natürlich dann auch durch das Studium in den Gender Studies einfach immer mehr Zugang zu Themen rund um Sexualität gefunden und dann irgendwann in bin ich über ein Buch tatsächlich auch explizit auf das Thema weibliche Ejakulation gestoßen und habe dann darüber einfach einen riesengroßen Prozess für mich selber angefangen, mich erstmal einzulesen in das Thema und theoretisch damit zu beschäftigen. Und dann habe ich tatsächlich auch meinen ersten praktischen Workshop bei Laura Meritz besucht, die ein Freudenfluss-Netzwerk in Berlin mitorganisiert, die auch viele Vorträge und Workshops anbieten. Und darüber bin ich dann irgendwie selber so ein bisschen reingerutscht, jetzt selber auch Vorträge zu dem Thema anzubieten.